Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Mich reizt es einfach, auch die jungen Wilden da, die da kommen, zu ärgern. Und denen auch immer noch zu zeigen, also wenn ihr gewinnen wollt, dann geht's nur über mich hinweg. Und das ist das, was mich irgendwann die letzten Jahre auch motiviert hat.
Ihr wollt in Sachen Parasport immer auf dem aktuellen Stand sein und fiebert den Paralympics in Paris jetzt schon entgegen, dann zwei gute Nachrichten für euch. Erstens, ihr seid nicht alleine damit. Und zweitens, ihr seid hier genau richtig. Willkommen zurück beim Team Deutschland Paralympics Podcast. Der wird natürlich wie immer unterstützt von der Sparkassen Finanzgruppe.
Wir, das sind Dorian Aust und ich, Philipp Wegmann, stellen euch in jeder Folge eine Athletin und einen Athleten genauer vor. Und heute ist das der amtierende Weltmeister und amtierende Paralympicsieger im Triathlon, Martin Schulz. Herzlich willkommen, Martin.
Hallo, hi.
Wir erwischen dich gerade im Trainingslager in Spanien, in der Sierra Nevada, und sprechen jetzt morgens mit dir. Beim Triathlon wird so viel trainiert, deswegen müssen wir natürlich fragen, warst du heute schon laufen oder schwimmen oder Radfahren?
Tatsächlich heute noch nicht. Also wir sind gestern Nachmittag angereist und hier ist ja schon sehr hoch. Also wir sind hier auf 2300 Meter und versuchen natürlich schon die ersten Tage es erstmal so ein bisschen entspannt angehen zu lassen. Und wir versuchen uns hier so ein bisschen den spanischen Gegebenheiten anzupassen. Unsere Abendbrotzeit war gestern 21 Uhr. Heute früh um 8 Uhr hat die Mensa erst geöffnet. Hier startet alles etwas später und geht auch etwas länger. Ja, und die ersten zwei Tage sind so ein bisschen zum Reinkommen. Wir haben heute schon noch ein Training. Wir machen einen längeren Ausdauer, so Trail, Lauf, Running, Mix. Aber alles sehr, sehr ruhig. Und heute Nachmittag schwimmen. Fahrrad aufbauen gehört ja auch noch dazu. Und dann geht es die ersten zwei Tage mal ein bisschen entspannter los. Man hat halt schon mit der Höhe erstmal zu tun, die ersten zwei, drei Tage. Man wird die ganze Zeit mit der Höhe zu tun haben, aber auf jeden Fall, das ist ja schon erstmal so ein kleiner Systemschock hier oben. Wenn man von aus Leipzig kommt, wo es knapp über Null hat, da ist das hier auf 2300 Meter schon erstmal ein ganz schöner kleiner Schock.
So viel und so oft, wie du im Trainingslager bist, hast du mal überlegt, irgendwo auch einfach eine Zeit lang zu leben oder mal dahin zu ziehen?
Also dieses Jahr bin ich wirklich tatsächlich öfters im Trainingslager. Es gab natürlich auch die Zeit zu Corona, wo man wirklich viel zu Hause sein musste, weil man nicht reisen durfte. Das tat mir aber auch sehr gut. Also ich fühle mich in Leipzig schon grundsätzlich sehr wohl, habe dort auch gute Trainingsbedingungen. Mit allem drum und dran, fürs Laufen, Radfahren ist es super. Die Sportinfrastruktur am Olympiastützpunkt und mit dem ganzen Sportforum in Leipzig ist auch perfekt. Deswegen, ich bin vor vielen Jahren nach Leipzig gezogen, um sportlich mich da weiterzuentwickeln. Ich glaube, ich muss nirgendwo anders hinziehen, um bessere Rahmenbedingungen zu haben.
Bevor wir jetzt gleich nochmal weiter darüber sprechen, wie du auch deinen Paralympics-Titel dann hoffentlich verteidigen wirst und verteidigen kannst, kommt nochmal kurz ein Steckbrief für diejenigen, die dich jetzt noch nicht so im Detail kennen, und den macht mal der Dorian.
Genau, wir sprechen heute mit Martin Schulz, 34 Jahre alt, geboren in Oschatz, das liegt zwischen Leipzig und Dresden, und heute lebt und trainiert Martin in Leipzig und zwar beim SC DHFK. Martin ist gelernter Büro-, Sport- und Fitnesskaufmann, arbeitet im Moment, ich würde mal sagen, maximal Teilzeit, trifft es vielleicht. Du bist nämlich vor allen Dingen Profi-Triathlet. Du hast seit Geburt eine Dysmelie der oberen Extremität einseitig, oder wenn man es einfach ausdrücken mag, es fehlt der linke Unterarm. Martin kommt eigentlich aus dem Schwimmen, war 2012 schon bei den Paralympics dabei. Da kommen wir später auch nochmal im Detail natürlich zu. Jetzt zu den größten Erfolgen, die gab es dann nämlich im Triathlon, und da weiß man gar nicht wirklich, wo man anfangen und aufhören soll. Paralympicsieger im Triathlon 2016 und 2021, Weltmeister 2013, 14, 16 und im letzten Jahr 2023 und im Prinzip alle weiteren Teilnahmen immer als Vize-Weltmeister abgeschlossen und Europameister-Abo seit 2012, also Dauer-Europameister. Wenn wir so deine Erfolge aufzählen, Martin, was für ein Gefühl entsteht da so in erster Linie bei dir? Ist das Stolz, einfach eine breite Brust? Ist da erstmal so der Wille nach mehr, nach noch mehr Titeln? Oder denkst du vielleicht sogar an ein, zwei Rennen, die nicht ganz optimal gelaufen sind, wo du so denkst, da hätte ich gern auch noch irgendwie eine Goldmedaille geholt?
Also grundsätzlich muss ich, wenn das immer so aufgezählt wird oder wenn ich da manchmal irgendwas lese, muss ich da auch manchmal drüber nachdenken. Krass, hätte ich mir so vielleicht nie erträumen lassen. Ich bin irgendwann ja mal ganz früh zum Schwimmen gekommen und mein Ziel oder Wunsch war es, irgendwann mal zu den Paralympics zu fahren als Schwimmer, dort eine Medaille zu holen. Ich war dann auch bei den Paralympics als Schwimmer, dann hat es dort aber talentmäßig nicht so ganz gereicht, um da absolut an der Weltspitze anzukommen. Ich hatte aber schon immer so die Interesse und das große Talent für alle möglichen anderen Ausdauersportarten und somit war Triathlon halt perfekt. Und ja, dass sich das dann so am Ende entwickelt und dass ich dann irgendwann mal, ja, Profisportler ist, bin ich ja schon irgendwo auch, dann sein kann, das hätte ich jetzt mir so nie erträumen lassen. Viele Rennen waren nicht perfekt, auch wenn ich irgendwo gewonnen habe. Es werden mir wahrscheinlich viele erfolgreiche Sportler bestätigen, dieses perfekte Rennen, das gibt es ganz, ganz selten im Leben. Und selbst wenn man irgendwo mal gewonnen hat, war das ist nicht das perfekte Rennen. Also deswegen denke ich mir immer rückwirkend, naja, okay, das wäre vielleicht noch besser gegangen, das wäre besser gegangen. Und das sind aber auch Dinge, die mich motivieren. Und ich nehme ja auch aus verschiedensten Weltcups oder kleineren Rennen, wenn ich dort klar vielleicht gewonnen habe, nehme ich mir halt auch viele Dinge fürs weitere Training, für den wirklichen Wettkampfhöhepunkt im Jahr immer mit. Um dort dann halt wirklich im Idealfall das perfekte Rennen abzuliefern zu können. Aber ja, für das perfekte Rennen muss halt auch immer alles passen irgendwo. Die berüchtigte Tagesform, Gesundheit, auch wie man vielleicht manche Reisen verkraftet hat. Und ja, das quetschende Glück gehört irgendwo auch immer dazu.
Perfekt hin oder her, es hat für dich auf jeden Fall schon zweimal immerhin zu Gold gereicht, und zwar in Rio und in Tokio. Und das bedeutet auch, weil Triathlon eine relativ junge Sportart ist im paralympischen Bereich, nämlich erst seit 2016 es quasi diese Sportart gibt und die da durchgeführt wird, heißt das, du bist der Einzige, der je Gold gewonnen hat. Was sagt die Konkurrenz zu so einer One-Man-Show, wenn man so will? Und bleibt das vor allen Dingen auch in diesem Jahr so?
Also ich glaube schon, dass ich international da ja sehr hohe Anerkennung auch finde von allen, sowohl von den Sportlern als auch von den Trainern. Ich bin ja noch wirklich viele Jahre dabei, habe da auch, glaube ich, den Paratriathlon international mit irgendwo geprägt. Und in meiner Startklasse gab es ja immer so ein, zwei so richtige harte Dauerkonkurrenten. Also meine stärkste Konkurrent aus Kanada, der Stephen Daniel, der mehr Weltmeistertitel als ich hat. Ich weiß nicht, wir verstehen uns nicht so richtig super gut. Das liegt wahrscheinlich an der Konkurrenzsituation. Sonst sind wir wahrscheinlich ähnliche Typen, sehr ehrgeizig, haben sehr große Ziele. Wenn der Sport nicht auf dem Niveau wäre, würden wir wahrscheinlich ziemlich gute Kumpels sein können. Aber sonst, glaube ich, findet das schon hohe Anerkennung. Und wie gesagt, ich bin jetzt schon viele Jahre dabei. Es kommen und gehen ja immer wieder Athleten. Es gibt Athleten, die sind mal 2, 3 Jahre richtig gut. Auch jüngere Athleten, die kommen, wo ich mir denke, oh krass. Da muss ich wohl aufpassen und dann reicht es bei dem einen oder anderen dann doch nicht, um ganz oben anzukommen oder halt auch nicht dauerhaft. Ich bin schon immer der Gejagte. Ich musste mich auch immer irgendwo weiterentwickeln und immer noch irgendwo für das nächste Highlight irgendwo was Neues einfallen lassen. Ich bin auch immer irgendwo von meiner Leistung auch besser geworden. Nicht nur der Erfolg ist gleich geblieben, ich bin auch wirklich, musste mich immer irgendwo noch eine Schippe drauflegen. Ich glaube, da bin ich schon. Ja, für viele glaube ich so ein bisschen ein Idol auch in dem Sport und das ist das, was mich motiviert. Also ich bin da jetzt nicht verbissen in dem Fall, dass ich da irgendwie völlig im Boden versinken würde, wenn ich nichts mehr gewinnen würde. Aber mich reizt es einfach, auch die jungen Wilden da, die da kommen, zu ärgern und denen auch immer noch zu zeigen, also wenn ihr gewinnen wollt, dann geht's nur über mich hinweg und das ist das, was mich irgendwann die letzten Jahre auch motiviert hat. Und auch in Rio, klar, da war ich der absolute Top-Favorit. Alle haben es irgendwo erwartet. In Tokio war das schon nicht mehr so der Fall. Also da war ich natürlich schon ein Goldkandidat, aber der Top-Favorit war wahrscheinlich der Stephen Daniel. Und der ist dann aber an dem Druck irgendwo zerbrochen. Das ist ja auch immer die Kunst des Ganzen, da diesen Druck immer zustande zu halten, wenn es halt von allen Seiten irgendwo erwartet wird oder auch von einem selbst, dass man halt immer nur Gold gewinnt. Dann ist halt so ein Silber oder Bronze halt schon eine extreme Niederlage.
Wenn wir jetzt mal auf Paris und das große Highlight in diesem Jahr schauen, zwei Fragen, die da sich bei mir aufdrängen. Erstens, wie verfolgst du, was die Konkurrenz so macht, jetzt über das Jahr verteilt? Und vor allen Dingen, weil du gesagt hast, dass du ja so viel an den kleinen Stellschrauben irgendwie immer arbeiten willst, welche hast du zu diesem Jahr oder für dieses Jahr 2024 nochmal angepasst und nochmal verbessert?
Also ich finde es immer sehr wichtig, dass man bei sich selbst bleibt. Also man kann die Leistung der anderen nicht beeinflussen, man kann nur seine eigene Leistung beeinflussen. Und ich trainiere für mich und ich will nicht irgendwie nach außen irgendwelche coolen sonst was für Monster-Trainingseinheiten präsentieren. Das ist ja gerade so den Ausdauersportarten immer so ein Phänomen. Da haut einer irgendeine Trainingseinheit raus und das wollen dann andere kopieren. Man muss da schon sehr bei sich selbst bleiben und sich selbst weiterentwickeln. Das ist das Einzige, was man selbst beeinflussen kann. Und klar, in Zeiten von Social Media kriegt man natürlich schon viel von den Konkurrenten mit und ich lasse mich da aber auch nicht verrückt machen. Also natürlich interessiert man sich für die anderen. Es gab ja jetzt dieses Jahr auch schon ein, zwei internationale Rennen und natürlich schaut man immer so nach dem Winter, hey, was haben die anderen gemacht, wie haben die sich verbessert? Gerade jetzt auch im Hinblick auf das Paralympic Ranking, wo man sich ja qualifizieren muss, schaut man so, wo stehen die anderen Athleten so, muss man noch ein paar Rennen machen. Aber im Großen und Ganzen versuche ich da bei mir zu bleiben. Klar, ich bin dieses Jahr auf jeden Fall für Paris schon der Goldkandidat. Ich war jetzt zweimal Paralympicsieger, letztes Jahr Weltmeister und das auch, glaube ich, mit einer richtig guten Performance. Also das war so eins der Rennen, was nahezu perfekt war. Und es sind so kleine Dinge am Material, speziell beim Fahrrad, wo wir nochmal so Optimierungen machen. Aber das darf halt auch nicht sein, was jetzt völlig neu ist, weil es ist ja bekanntlich Never Change a Running System. Und es hat ja funktioniert. Die anderen sind ja auch irgendwo an ihrem Limit gewesen und müssen das ja auch erstmal wieder bestätigen. Ich versuche das jetzt nicht immer so, dieses Thema Paris da immer nur im Kopf zu haben, sondern einfach wirklich von Woche zu Woche meine Hausaufgaben zu machen. Vor allem weiterhin Spaß daran zu haben, vor allem Spaß an dem Trainingsprozess. Dieses wöchentliche irgendwo immer sich weiterzuentwickeln. Bin da ja auch sehr datenaffin, was so die Trainingsdaten angeht, zu schauen, okay, wie entwickelt sich so meine Trainingsdaten, was weiß ich, Laufpace zu Puls und die Wattwerte zum Puls beim Radfahren. Also wenn man da sieht, das geht voran und dass man dann so Step für Step sich immer weiterentwickelt, bis man dann hoffentlich, wenn alle Puzzleteile zusammenkommen, dann im Sommer, wenn die Saison für mich dann so richtig losgeht, dann auch wirklich performen kann und nicht jetzt im Winter irgendwelche Rekorde aufzustellen und nach außen irgendwo cool zu wirken. Ja, man hat jetzt hier sonst was für Rekorde im Training aufgestellt. Ich bin hier nochmal 10 Kilometer mehr als alle anderen gelaufen. Am Ende ist halt wichtig, dass man fit und gesund und mit einer hohen Leistung dann auch an der Startlinie von einem Wettkampf steht.
Und die wird dann auf der Pont Alexandre sein, mitten in Paris. Und das ist auch eins der Puzzleteile. Wie sind die Gegebenheiten vor Ort? Eins, was du nicht beeinflussen kannst, denn die 750 Meter, die werden am Ende in der Seine geschwommen. Es gibt 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen. Um nochmal kurz die Stats quasi zu sagen, die zu diesem Triathlon dann gehören. Hast du dich denn trotzdem schon mit den Gegebenheiten mal vertraut gemacht vor Ort? Der Vorteil ist ja jetzt, es ist quasi so ein bisschen vor der Haustür. Das heißt, man kann ja sogar mal vielleicht hinhopsen aus Leipzig, vielleicht ein bisschen weiter als jetzt hier aus dem Rheinland. Aber trotzdem ist die Möglichkeit ja da. Hast du das schon mal gemacht oder war das bisher noch kein Thema?
Wir hatten letztes Jahr ein Testevent. Das ist im Triathlon so, dass meistens das Jahr davor im Weltcup stattfindet, an dem gleichen Ort, sowohl für olympisch als auch paralympisch. Das ist ja sowieso das Schöne im Paratriathlon, dass wir meistens mit den olympischen Athleten zusammen unsere Wettkampf-Highlights haben. Das hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Es war dann aber so, dass wir an unserem Wettkampftag nicht schwimmen durften, weil die Wasserqualität in der Seine zu schlecht war. Wir gehen einfach alle davon aus, dass dieses Jahr in Paris zu den Paralympics und zu den Olympischen Spielen geschwommen wird. Also Paris tut alles daran, das Kanalisationssystem so vorzubereiten, dass die Wasserqualität in der Seen gut ist. Große Herausforderung wird sein, dass es halt ein fließendes Gewässer ist. Es wird stromabwärts und dann stromaufwärts zurückgeschwommen. Die Strömung kann natürlich sich auch ändern, aber es ist schon eine relativ starke Strömung. Also das ist wird für viele eine Herausforderung sein und ich denke, dass die starken Schwimmer davon profitieren können. Weil stromaufwärts, da muss man schon ganz schön strampeln, dass man überhaupt vorankommt. Und eine weitere große Herausforderung, der große Kopfsteinpflasteranteil. Viele Radsportfans oder die schon mal Tour de France gesehen haben, wenn es dann nach Paris reingeht, auf das Champs-Élysées, wo wir auch fahren, ist halt viel Kopfsteinpflaster. Das ist auch eine große Herausforderung. Ich glaube, mir liegt's. Es ist halt auch eine Radstrecke für starke Radfahrer. Man muss halt ununterbrochen die ganze Zeit auf Druck auf dem Pedal haben. Man muss sich konzentrieren. Ich habe mich letztes Jahr beim Test-Event, was dann ein Duathlon war, weil das Schwimmen ausgefallen ist, auf der Radstrecke verzählt. Ich bin statt 5 Radrunden 6 Radrunden gefahren und habe somit meinen Sieg aus der Hand gegeben. Das war ein bisschen ärgerlich, das sollte dann dieses Jahr nicht passieren, aber wenn halt die Generalprobe missglückt ist, dann sollte vielleicht dann das wirkliche Rennen dann dieses Jahr hoffentlich gut klappen. Deswegen glaube ich, liegt mir die Strecke in Paris, macht Vorfreude. Ich sollte mir nur einfallen lassen, dass ich dann dieses Jahr dann nach der 5. Runde auch in die Wechselzone einbiege und dann nicht den Sieg verschenke. auf jeden Fall hat die Strecke Potenzial für extrem viel Zuschauer. Ich glaube auch, dass Triathlon in Paris sowohl für die Olympischen als auch Paralympischen Spiele da eins der Wettkampf-Highlights werden wird. Coole Strecke, ja, mit Andersen, mit Blick zum Eiffelturm, Champs-Élysées. Das gibt auf jeden Fall viel Möglichkeit für Zuschauer und eine spektakuläre Strecke auch. An einem Sonntagvormittag unser Rennen, also auch für viele Einheimische die Chance, das einfach mitzusehen. Es ist ja auch Triathlon eine Sportart, wo man nicht unbedingt Tickets braucht, wo man sich einfach an die Strecke stellen kann. Deswegen, das hat schon sehr gekribbelt, als ich da auf der Ponte Alexandre stand und da so am frühen Morgen kurz vorm Start da stand, da auf dem blauen Teppich mit dem tollen Blick da nach Paris. Und deswegen freue ich mich da schon auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, es regnet nicht, weil das Kopfsteinpflaster ist schon wirklich sehr abgenutzt und das könnte dann zusätzlich herausfordernd werden.
Das mit dem Rundenzählen, das sollte wahrscheinlich auch in der Sierra Nevada einzuüben sein. Das wird auf jeden Fall funktionieren in Paris. Ich glaube, beim Highlight bist du dann voll da. Du hast es auch schon angesprochen, Goldkandidat. Wir haben auch mal mit dem Bundestrainer über dich gesprochen und er hat auch eine Meinung, warum du die Goldmedaille verteidigen wirst.
Ja, dieses Ringen nach dem Tribble motiviert ihn täglich. Und deswegen ist es genau das, warum er auch wieder Gold gewinnt. Er ist weiterhin sehr akribisch. Er sieht seine Baustellen, arbeitet an ihnen und versucht auch dort das Optimalste rauszuholen. Mensch und Material wird eins. Und ich glaube, wenn ich mir jetzt seine Gegner auch so anschaue, gibt es kaum andere, die da so perfektionistisch unterwegs sind.
Das war Tom Cosmehl, mit dem du ja schon seit über 10 Jahren zusammenarbeitest. Würdest du da mitgehen? Ist dieses Triple wirklich so die Hauptmotivation?
Schön, dass er, ich höre selten sonst so direkt von ihm lobt, aber wenn ich so höre über andere, dann ist das schön zu hören.
Sehr gerne, haben wir gern gemacht.
Ich hatte damals das große Ziel, Paralympicsieger zu werden. Das war in Rio, da gab es für mich auch im Hinterkopf keinen Plan B. Also da wäre für mich wirklich eine Welt zusammengebrochen. Und da war der Druck so extrem hoch damals, schon vorher. Ich war Weltmeister davor, bis auf direkt das Jahr davor, da hatte ich einen Platten bei der Weltmeisterschaft, war Zweiter. Trotzdem galt ich da als absoluter Top-Favorit in Rio. Ich wurde in Leipzig auf dem Marktplatz, als die Olympioniken empfangen wurden und die Paralympics-Athleten verabschiedet wurden, schon quasi als zukünftiger Paralympicsieger verabschiedet, der auf jeden Fall mit Gold nach Hause kommt, außer wenn er einen Platten wieder hat. Das hat natürlich schon mit einem was gemacht und da war ein unglaublicher Druck da. Ich habe damals auch wirklich alles dafür geopfert und dafür gelebt. Also ich lebe immer noch dafür, aber anders, genieße das mehr. Da war das wirklich auch so ein Krampf und da sind auch Felsbrocken vor meinem Herzen gefallen, als das dann wirklich geklappt hat. Dass es dann mit Tokio so geklappt hat, war, glaube ich, so ein bisschen mehr der Lockerheit zu verdanken, weil dass ich wirklich die Liebe zum Sport anders wieder entdeckt habe. Dass ich nicht so dieses Verbissene, sondern wirklich die Liebe zum Sport und das Privileg hatte, das so ausüben zu können. Und deswegen war ich da nochmal in Tokio so gut. Und da kam natürlich danach schon wieder gleich die Frage nach dem Triple auf. Also das wurde dann schon noch wieder von außen irgendwo das Ziel definiert. Und klar, jetzt mit dem Weltmeistertitel letztes Jahr habe ich da natürlich dem Ganzen natürlich nochmal wieder noch mehr dazu beigetragen, dass es jetzt das Triple irgendwo von einem erwartet wird. Und natürlich steht da jetzt keiner da, der mit die Pistole auf die Brust legt und sagt, hier, du musst mit Gold nach Hause kommen. Aber Ja, das hatte ich ja schon zum Anfang mal erzählt. Es ist halt immer so, wenn man so ganz große Erfolge hatte, dann wird man oft nur noch daran gemessen und dann ist selbst eine Silber- oder Bronzemedaille irgendwie bei solchen Athleten dann nicht mehr so viel wert. Also ein Michael Phelps, der hatte, keine Ahnung, 7 Goldmedaillen geholt und bei seinen letzten Spielen in Anführungsstrichen nur noch 4. Da wird halt gefragt, warum hast du nur noch 4 Goldmedaillen geholt? Andere Sportler, die überraschend mal eine Medaille holen, werden dann teilweise gefeiert und in den Himmel gehoben. Aber ja, ich habe auf jeden Fall das Ziel, die Goldmedaille zu holen. Es ist natürlich das Gold schon nochmal was anderes wie eine andere Medaille, vor allem wenn man es schon mal hatte. Wenn man ganz oben war, dann gibt man sich eher mit kleineren Zielen natürlich weniger zufrieden. Aber es ist auch abhängig davon, wie es am Ende gelaufen ist. Wenn die optimale Vorbereitung war, wenn das Rennen perfekt war und es dann wirklich einen Athleten gab, der es verdient besser war, dann das gehört halt auch zum Sport dazu, dann sollte man das auch anerkennen. Und dann hoffe ich aber auch, dass mein Umfeld das dann auch würdigt, dass es halt vielleicht nicht Gold geworden ist und sieht, was es trotzdem für eine wahnsinnige Leistung war, die dahinter steckte. Aber ja, Gold ist halt schon cooler als die anderen Medaillen und es ist halt trotzdem nochmal, was da so dranhängt, insgesamt schon nochmal ein bisschen mehr wert, die Goldmedaille, logisch. Deswegen wünscht sich jeder, der schon mal Gold hatte, natürlich wieder Gold.
Und deswegen, es ist ja auch nicht nur so, dass, also der Druck kommt natürlich auch von außen, aber wir möchten da dich selbst nochmal kurz zitieren, weil du mal gesagt hast, ich möchte ein Jahrzehnt mit meinen Erfolgen prägen und nicht nur bei einem großen Sieg bleiben. Das Jahrzehnt, das ist jetzt eigentlich schon mehr als rum, kann man schon fast sagen. Mehr als einen Sieg gab es auch schon. Jetzt Paris ist ja auf jeden Fall noch auf deiner Karte. Ist denn dann danach Schluss oder hängst du da noch ein zweites Jahrzehnt dran?
Also ich bin ja nur wirklich schon viele Jahre im Leistungssport dabei. Ich bin ja schon von klein auf im Schwimmverein gewesen. Bin dann mit 14 nach Leipzig an die Sportschule gewechselt und seitdem 20 Jahren prägt eigentlich der Leistungssport meinen Alltag. Es dreht sich alles um den Alltag, im Alltag um meinen Sport und es ist auch, was ich schon mal erzählt habe, es ist ja irgendwann, ist ja auch das körperliche Limit erreicht. Und man will ja auch mit sich selbst noch zufrieden sein. Also wenn man mal so eine extrem hohe Leistung gebracht hat, gibt man sich halt selbst nicht mehr damit zufrieden, wenn man halt auch im Training und den ganzen Trainingsprozessen nicht mehr an den absoluten Peak herankommt. Deswegen sage ich aktuell, es wird keinen weiteren Paralympics für mich als Athlet geben. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, direkt dieses Jahr nach Paris aufzuhören. Ich liebe einfach den Triathlon. Das ist natürlich auch so ein bisschen erfolgsabhängig. Der Triathlon bietet ja noch so viel mehr Möglichkeiten über verschiedenste Distanzen. Ich möchte schon auf jeden Fall Triathlon weitermachen, auch auf sehr hohem Niveau. Ja, aber wer weiß, wie sich das alles entwickelt. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, weiterhin so stimmen, wie sie jetzt stimmen, wenn ich gesund bleibe, wenn das auch mit meinem familiären Umfeld sich weiterhin vereinbaren lässt, warum nicht vielleicht auch noch in Los Angeles? Aber man sagt ja immer so schön, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ich möchte auf jeden Fall dann nicht irgendwo unter sportlichen Unbedeutsamkeit da irgendwo verschwinden und da irgendwie dann so nach und nach aus den Köpfen der Leute da verschwinden, sondern ich möchte da auch schon mit einem sehr großen Ergebnis das beenden, das Ganze. Und wer weiß, was sich für Türen öffnen, wenn sich vielleicht auch beruflich irgendwas in einem Projekt abzeichnet, was vielleicht richtig cool wäre, wo man eine neue Herausforderung findet, dann ist vielleicht auch manchmal, dann vielleicht ist auch nächstes Jahr dann der Step schon sagen, okay, vielleicht ist es dann doch nach den Paralympics schon vorbei.
Dann sind wir mal sehr gespannt, was da noch alles kommt in deiner Karriere, wenn du von deinen vielen Zielen sprichst. Vielleicht ist ja die Langdistanz dann auch irgendwann dabei, Hawaii. Wir lassen uns mal überraschen. Wir würden nämlich jetzt an dieser Stelle einmal kurz bei unserem Partner uns bedanken wollen. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe und überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe.
Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und eben vom Team Deutschland Paralympics. Und so schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente in Breiten wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Wir müssen nämlich nochmal kurz einen Zeitsprung machen. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, aber einen Zeitsprung in das Jahr 2012. Du bist amtierender Europameister im Triathlon und fährst dann aber als Schwimmer zu den Paralympics nach London. Wie haben da die anderen Schwimmer reagiert? Also konnten die dich überhaupt ernst nehmen oder hatten die sogar vielleicht noch Angst, weil die sagen, der ist ja komplett wahnsinnig?
Die internationalen Konkurrenten oder die aus dem eigenen Team?
Beide vielleicht sogar, wenn es unterschiedliche Reaktionen gab.
Ja, also die mich kannten, die wussten natürlich schon, dass ich sehr Triathlon interessiert war, schon immer. Mit 14 oder 15 habe ich meinen ersten Triathlon gemacht, bin aber dem Schwimmen immer treu geblieben, weil mein großes Ziel halt Paralympics war. Und Triathlon war nicht paralympisch. Ich wollte immer zu den Paralympics. Ich war ja auch im Schwimmen erfolgreich und ja, dann hoffnungsvolles Talent. Ich bin ja auch auf die Sportschule gewechselt, weil ich da dem Ganzen da auch nachgehen wollte. Und ja, es hat sich dann so entwickelt. 2010 habe ich erfahren, dass in Rio 2016 Triathlon das erste Mal paralympisch wird. Und da war für mich dann irgendwie klar, okay, cool. Habe ich mich informiert, bin dann auch 2011 mal schon bei den deutschen Meisterschaften im Paratriathlon gestartet, wo ich ja gleich alles gewonnen habe. Da war es eher so, dass die ganzen Paratriathleten das so ein bisschen belächelt haben. Naja, der kommt vom Schwimmen, der kann nur gut schwimmen. Bin dann im Stand raus schon schneller als die anderen, auch in den anderen Disziplinen gewesen. Und da war eigentlich schon klar, ey, cool, das ist auf jeden Fall das, was ich danach machen werde. Aber mein Ziel war es, in London zu starten und habe dem auch alles untergeordnet. Also ich habe jetzt nicht irgendwie das zweigleisig gemacht, ich habe mich voll und ganz auf das Schwimmen konzentriert und habe halt nur 2-3 Triathlons mitgemacht, ohne Triathlon-Training. Also habe nur mich aufs Schwimmen konzentriert und habe aus dem hohen Niveau, was man da sowieso im Training auch macht, dann einfach daraus profitiert. Konnte dann im Frühjahr vor den Paralympics noch, weil die Europameisterschaft schon im April war, das hat sich halt mit dem Schwimmen-Wettkampfkalender vereinbaren lassen, habe ich bei der Europameisterschaft mitgemacht, dort dann auf Anhieb überraschend auch damals gewonnen und somit war auch der Weg in den Triathlon geebnet, aber danach war wieder der volle Fokus aufs Schwimmen. Und mich hat das auch so ein bisschen genervt, dass ich dann in London immer wieder auf das Thema angesprochen wurde, ja, der Triathlet, der jetzt mal Schwimmen macht, das war ja nicht so. Es war ja schon der volle Schwimmer über viele Jahre auch. Ich hätte mich auch fast für die Paralympics in Peking schon qualifiziert. Hab ja auch im Schwimmen viele Erfolge gehabt, war Vize-Europameister und war der Schwimmer durch und durch und hatte nur das Ziel, danach die Sportart zu wechseln. Und das hat mich so ein bisschen auch geärgert. Klar, in London verlief es dann sportlich nicht so gut für mich. Vielleicht lag es auch daran, dass ich im Kopf vielleicht schon mehr in Rio war als in London. Ja, auf jeden Fall war der Wechsel zum Triathlon dann schnell möglich. Also bin dann schnell auch in die Kaderstrukturen reingerutscht. Habe schon noch viel von den Schwimmstrukturen profitieren können, weil am Anfang die Paratriathlon-Strukturen in Deutschland noch nicht so gut waren. Und ich habe dann einfach von den Standortbedingungen in Leipzig auch profitiert. Weiterhin war ich auch ein, zweimal mit den Paraschwimmern in Trainingslagern, wo ich mit das Schwimmen abgedeckt war und dann Rad und Lauf so in individuelle Eigenleistungen da gemacht habe. Da konnte er schon sehr mit von profitieren. Und ich glaube, das hat er im deutschen Paraschwimmteam für hohe Anerkennung gesorgt. Und ich glaube, die anderen haben mich da auch eher im Triathlon gesehen, weil die ja auch gesehen haben, dass ich jemand bin, der extrem vielseitig in allen möglichen Sportarten war, der auch unglaublich interessiert war an anderen Sportarten, vor allem die Ausdauersportarten. Und auch jemand, der gerne draußen war. Also das ist das, was ich mir am Triathlon erliebe. Die Möglichkeit, auch draußen in der Natur zu sein. Und ich bin da auch sehr naturverbunden und liebe es halt auch manchmal wirklich die Einsamkeit in der Natur zu trainieren. Das macht halt schon noch manchmal Spaß. Und das ist für mich eher Genuss als irgendwie für manch anderen eine Folter.
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Schwimmen eigentlich ja dein Favorit ist bei diesen drei Sportarten oder die größte Verbindung zu hast, was ist denn für dich die größte Überwindung im Training?
Ich liebe alle drei Sportarten. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich zum Triathlon gewechselt bin. Ich glaube, mein größtes Talent liegt vielleicht sogar beim Radfahren. Zumindest alle meine großen Titel habe ich dann auch oft über ein sehr, sehr starkes Radfahren gewonnen. Natürlich profitiere ich von meinem schwimmerischen Background. Schwimme halt irgendwo immer vorne mit und kann von Anfang an das Rennen schon mitbestimmen. Das ist ein großer Vorteil. Aber am Ende ist es so, dass es halt auch der Triathlon über das Laufen gewonnen wird. Das war viele Jahre so ein bisschen meine schwächste Disziplin, beziehungsweise die Disziplin, wo ich halt oft auch orthopädisch immer mal wieder Probleme hatte, wo ich nicht das Laufpensum abspulen konnte, was ich gerne machen wollte oder was meine Trainer für mich vorgesehen haben. Da habe ich in den letzten Jahren auch nochmal viel Stabilität hineinbekommen und habe dann auch die Lücke zu den Top-Läufern in der Welt dann auch geschlossen. Man hat es letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft in Pontevedra gesehen, dass ich da mit der absolut schnellsten Laufzeit dann am Ende den Sieg da geholt habe und auch frühere Laufspezialisten da stehen lassen habe. Viele von den anderen Athleten, die dann in den ersten zwei Disziplinen Defizite hatten, haben halt in den letzten Jahren so ein bisschen aufgeholt, wollten da die Lücke auch zu mir schließen. Ich konnte dann halt im Laufen nochmal einen kleinen draufsetzen. Jetzt habe ich halt nochmal über den Winter versucht, in den ersten zwei Disziplinen nochmal eine Schippe draufzulegen, dass es da für die wieder auch schwerer wird, für die Konkurrenz. Ja. Beim Radfahren ist das Schöne, man hat ja auch noch so diese technische Komponente, man kann da ja auch sich verbessern, indem man vielleicht an aerodynamischen Themen eher arbeitet, ohne dass man jetzt da von seiner rein konditionellen Leistung besser wird, dass man dadurch schneller wird, auch Material, ja, vielleicht da auch noch ein bisschen Thema, wie gesagt, Aerodynamik und Material, auch Reifengeschichten, da ein bisschen arbeiten kann, dass man da vielleicht noch so kleine Nuancen rausholt, weil an allen Stellen Schrauben kann man nicht drehen am Ende.
Ja, also so wie du es erklärst, wird, glaube ich, jedem klar, dass hinter so einer Medaille nicht nur sehr viel Schweiß steckt, sondern auch irgendwie Gehirnschmalz. Das muss man sich ja überhaupt alles erstmal so zusammenkriegen. Ne? Neben all dem fließen bei solchen Medaillen aber auch öfter mal Tränen. Das hat uns auf jeden Fall dein Trainer Tom Kosmehl erzählt, den wir jetzt nochmal zu Wort kommen lassen.
Ja, wenn man auf die letzten gemeinsamen 10 Jahre zurückschaut, sind es dann doch auch einige besondere Erinnerungen, die wir gemeinsam geteilt haben. Sicherlich in erster Linie die 2 Siege bei den Spielen an der Copacabana, die Siegerehrung, wie dort bei ihm und auch bei mir die Tränen liefen, aber auch die manchmal doch auch kniffligen Entscheidungen, die wir treffen mussten. Ich erinnere mich da an die Verletzung 4 Wochen vor den Spielen. Waren dann doch so auch besondere Momente.
Kannst du nochmal für alle, die es so jetzt vielleicht nicht direkt auf dem Schirm haben, erzählen, was meint Tom da? Um welche Entscheidung geht's da? Was war diese Entscheidung?
Also ich glaube, die speziell, das war vor Rio. Wir hatten es ja schon erwähnt, ich war ja der absolute Top-Favorit und in der Saison dann, oder dem Winter 2015-16, die Vorbereitung für Rio Paralympics liefen halt echt eigentlich gar nicht geradlinig. Ich war öfter verletzt, bin 2-mal umgeknickt mit Bänderriss und 1-mal Syndesmoseband Anriss. Da musste man natürlich jedes Mal auch im Training improvisieren. Und dann, als das dann so auskuriert war, in Anführungsstrichen, hatte ich halt immer irgendwie auch orthopädisch Probleme, weil natürlich dann auch so durch Verletzungen andere Disbalancen entstanden sind. Das lief halt immer alles sehr, sehr holprig, plus den Druck, der da von außen kam. Und dann hat man sich immer jedes Mal gefreut, wenn man dann wirklich mal wieder eine Phase hatte, wo es reibungslos funktionierte. Und dann bei dem letzten Vorbereitungstrainingslager für die Paralympics, da waren wir in Kienbaum, bin ich halt nochmal umgeknickt beim Training und hat mir wieder das Außenband verletzt. Und das ist natürlich dann in so einer heißen Phase schon extrem nervenaufreibend von hin bis Gedanken, man muss die Paralympics absagen. Ich war dann von Kienbaum nach Berlin mit dem Zug gefahren, war dort in der Charité für ein MRT, wo es erst hieß, ja, das Syndesmose ist wieder verletzt. Das wäre damit quasi das Aus gewesen für die Paralympics, bis dann noch eben ein anderer MRT-Spezialist kam, der dann gesagt hat, nee, das ist nichts aktuell Verletztes und das geht dann so ein emotionales Auf und Ab. Das ist schon sehr belastend, sowohl für einen selber als auch für das Umfeld, die einen da ja unterstützen. Oft lädt man dann ja auch so emotionale Geschichten ja eher zu Hause im familiären oder Freundschaftsfeld ab. Nach außen versucht man ja immer so ein bisschen cool noch zu bleiben und den Schein da irgendwo zu wahren, aber das ist schon schon auch mental sehr belastend. Und das hat man ja dann auch gesehen, dass man da in Rio ganz viele Steine da vom Herzen gefallen sind und der Druck da schon extrem groß war. Und ja, man als Topathlet hat man ja immer irgendwie das Bestreben, besser zu werden und will natürlich trainieren. Oft denkt man sich manchmal im Training, Trainingsphasen, oh, muss das jetzt noch sein, die Trainingseinheit heute? Wenn man dann aber aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen ausgebremst wird, ist es immer mal irgendwie blöd. Und dann oft auch, man ist ja immer so, mittlerweile als Athlet wird man immer gläserner, immer mehr mit auch mit Daten konfrontiert, mit Körperdaten, Schlafdaten, wie viel Energie nimmt man zu sich am Tag, Pulsdaten, alles was so, es ist unglaublich datenbasierend. Es ist nicht einfach so, dass man einfach mal irgendwo losfährt mit dem Fahrrad, jede Trainingseinheit wird irgendwo analysiert. Da ist mein Trainer Tom jetzt gar keiner, der da so nur auf Trainingsdaten aus ist. Also der lässt dann halt auch einfach mal trainieren und ist auch jemand, der da von Athleten verlangt, dass man auch wirklich auf seinen Körper hören soll. Und aber ich selber bin auch jemand, der dann schon sehr auch immer verschiedenste Parameter schaut und dann macht man sich auch schnell mal verrückt, warum jetzt heute plötzlich der Lauf 10 Sekunden langsamer pro Kilometer war bei gleicher Herzfrequenz oder so oder so, so Geschichten. Oder wenn dann irgendwo mal plötzlich da ein Zipperlein in der Wade ist, dann, oh, hoffentlich bleibt es nur bei dem Zipperlein und wird jetzt nicht irgendwas Dramatischeres. Das ist schon sehr emotional sehr belastend auch. Und ich glaube auch für das familiäre Umfeld, die das so mitbekommen. Da ist man als Sportler, das ist jetzt nicht wie so ein 9-to-5-Job, wo man nachmittags das Büro abschließt und dann ist man halt zu Hause und dann geht man nächsten Tag wieder hin. Das nimmt man irgendwo ja mit. Also das ist auch nicht, dass man das am Wochenende ablegt. So Sportler, das ist man halt irgendwie 24-7. Das geht von der Ernährung los, das sind alles so kleine Bausteine, die halt, also man lebt das halt und kann das nicht irgendwo einfach mal so abgeben für ein Wochenende. Und das ist schon teilweise auch mental sehr belastend. Und ich glaube auch, dass da immer mehr Athleten und Athletinnen da auch so mentale Probleme bekommen können in der Zeit aktuell, wo es immer mehr um High Performance geht und auch der von außen immer mehr Leistung erwartet wird, dass da schon viele dann auch das eher mentale Probleme bekommen. Und ich liebe den Sport, ich habe auch noch immer irgendwo ein Auffangbecken, wenn es halt jetzt nicht mehr klappt. Ich habe auch sportlich sehr, sehr viel erreicht. Ich glaube, das war auch der Grund, warum ich in Tokio und dann in den letzten ein, zwei Jahren nochmal so erfolgreich war, weil ich einfach wirklich die Liebe zum Sport hatte, aber nicht diese absolute Notwendigkeit da war. Genau. Aber ja, es ist schon teilweise sehr emotional und man lernt, glaube ich, im Sport eine emotionale Reife wie sonst in keinem anderen Beruf. Oder weil man zwischen Sieg und Niederlage liegen oft so eine Nuancen. Und am Ende muss man ganz ehrlich sein, es interessiert sich am Ende halt doch leider nur, die Leute interessieren sich halt eigentlich oft nur für den Sieg. Und manchmal kann ein vierter Platz von der Performance und von dem Aufwand, der dahinter steckt, genauso viel aufwendig gewesen sein. Und aber es interessiert halt keinen. Und das ist schon dieses extreme Nah beieinander, das ist schon auch emotional sehr teilweise belastend.
Du hast das Glück, dass bei dir natürlich dieser Druck in den letzten über 10 Jahren dann meistens in Erfolg umgeschlagen ist. Aber es stimmt natürlich, was du sagst, dass das nicht für alle gilt und dass es auch viele gibt, die dann eben, ich sag mal, den zweiten Platz in Anführungszeichen nur, ist es dann vielleicht manchmal der Sicht von außen, erreichen. Aber genau, haben wir eben auch schon mal angesprochen, dass eben man schon mal auch eine Goldmedaille, auch da wieder in Anführungszeichen oder nur eine, ja absolut ausreichend ist.
Ja.
Aber ja, ist fast schon Podcast-Folge für sich, nochmal, um über die Belastung und den Druck zu sprechen. Bei dir ist der Druck, der es damals war, jetzt, wenn man so will, zum Glück eine Erinnerung an Gold geworden. Aber ja, das gilt eben nicht überall. Das werden wir wahrscheinlich an anderer Stelle nochmal in der ganzen Folge ansprechen. Bevor wir jetzt ins Finale unserer Folge hier starten, wollen wir nochmal ganz kurz einen kleinen Hinweis auf unseren Partner-Podcast geben, den Team Deutschland-Podcast. Da gibt es alle 4 Wochen immer eine Ausgabe zum olympischen Sport. Also wenn ihr da auch abonniert, dann habt ihr im Wechsel mit uns quasi alle 2 Wochen Sport satt.
Genau, und in der aktuellen Folge ist die Fußballnationalspielerin Kathi Hendrich zu Gast. Sie war dabei, als sich Deutschland quasi ja, per Fotofinish gegen die Niederlande für Olympia qualifiziert hat. Und im Team Deutschland-Podcast spricht die Abwehrspielerin über ja, die aufregende Quali, die Party danach und auch ihre ersten Olympischen Spiele. 2016 in Rio war das. Die hat sie nämlich aus besonderer Perspektive miterlebt.
Habe sogar noch in unsere Familiengruppe geschrieben und habe auch nur denselben Satz geschrieben mit ich fliege nach Brasilien zu den Olympischen Spielen. Und ja, wenn ich jetzt darüber rede, werde ich selber emotional. Also es war unglaublich und ja, das werde ich nie vergessen, dieses Ereignis.
Also klickt da gerne mal rein. Viel Spaß beim Zuhören. Der Team Deutschland Podcast. Und hier biegen wir jetzt wirklich auf die Zielgerade ein. Wir haben für dich, Martin, noch ein kleines Spielchen vorbereitet. Wir haben drei Sätze oder drei halbe Sätze und würden uns freuen, wenn du jeweils die zweite Hälfte dann entsprechend vervollständigst. Ich fange mal mit dem ersten Satz an. Und zwar, wenn wir Paris 2024 sagen, dann denkst du?
An hoffentlich zuschauerzahlreiche Spiele, wenn man das so sagen kann. Also nach Tokio, wo nicht so viele Zuschauer da waren, wünsche ich mir ganz viele Zuschauer.
Ist das vielleicht noch eine Mini-Nachfrage dazu? Ja, auch nochmal eine andere Atmosphäre, also allgemein, weil die Zuschauer ja quasi bei der Schwimmstrecke, was ja nicht typisch ist für einen Triathlon, eigentlich daneben sind. Also normalerweise hat man ja vielleicht irgendwie Freiwasser und hat jetzt nicht irgendwie Tribünen links und rechts. Ist das was, auf das du dich freust oder glaubst du, es lenkt dich eher ab?
Nö, also ich freue mich schon, wenn viele Zuschauer da sind. Ich bin eigentlich keiner, der gerne aus eigener Familie dabei haben will, weil da ist auch immer der Druck immer so da, die sind extra für einen hingekommen. Aber grundsätzlich klar, also ich bin jemand, der das richtig geil findet, wenn viele Zuschauer da sind. Es ist ja immer, man freut sich immer, wenn viele Zuschauer da sind, wenn der Sport in den Fokus gerät. Deswegen freue ich mich auf richtig viele Zuschauer. Hoffentlich gutes Wetter und ein Schwimmen bei guter Wasserqualität in der Seine.
Und ein entsprechendes Ende quasi. Ich springe mal zum zweiten Satz, den wir noch haben. Wenn du im Parasport eine Sache ändern könntest, wäre das?
Mehr mediale Aufmerksamkeit für den Parasport und somit auch resultierend daraus mehr Support von allen Seiten.
Das lassen wir, würde ich sagen, einfach genauso stehen.
Und kommen zum dritten Satz, da wird es wieder ein bisschen persönlicher. Dein geheimes Talent abseits des Sports ist?
Ich glaube auch, dass ich abseits des Sports schon in den Bereichen, wo ich mich dann irgendwo wiederfinde, sehr akribisch bin. Also wenn ich irgendwo was mache, dann ganz oder gar nicht.
Das ist, würde ich sagen, das perfekte Schlusswort. Danke, Martin Schulz. Man kann es so sagen, der erfolgreichste Paratriathlet der vergangenen Jahre. Und vielen Dank für deine Zeit, auch die du jetzt im Trainingslager quasi für uns geopfert hast.
Sehr gerne, vielen Dank an euch und ja, wir hören uns hoffentlich nach Paris spätestens.
Allerspätestens. Wir sagen natürlich auch euch danke, die ihr draußen fleißig unsere Folgen hört, diesen Podcast hört und diesen Podcast weiterverteilt. Gerne weiter so Abos verteilen, genauso gefällt uns das am besten. Wir, Dorian Aust, das bin ich, und Philipp Wegmann machen jetzt die Mikros aus und sagen bis zur nächsten Folge und adieu.
Ciao, ciao.
Ciao.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog? mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.